Das ist die Ouvertüre zu der Oper Cefalo e Procride von Giovanni Battista Bononcini, hier in der Version für Oboe und Begleitung mit Xenia Löffler und dem Ensemble 415 unter Chiara Banchini. Das ist eine Aufnahme, die haben wir von Radio 3 vor gut 20 Jahren gemacht, 2005, bei den Musikfestspielen Potsdam Sanssouci. Und jetzt kommen wir zu den diesjährigen Musikfestspielen. Es gibt ja immer ein Motto, in diesem Jahr ist es das schöne, kurze, knappe Motto Licht. Und da wird nicht nur dem strahlenden Sonnengott Apollon gehuldigt, auch Aurora, die Göttin der Morgenröte, ist in Potsdam mit dabei und zieht die Fäden in Bononcinis Oper, aus der Sie da gerade einen kleinen Höreindruck bekommen haben. Komponiert wurde die für Berlin, jetzt in Potsdam gespielt von der Akademie für Alte Musik Berlin und in Szene gesetzt von Michiel Deikemmer. Und ich freue mich sehr, der musikalische Leiter dieser Operproduktion ist jetzt bei mir, Bernhard Fork. Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
Danke.
Sie haben gerade sehr genau hingehört bei dieser Ouvertüre und haben gesagt, die machen das ein bisschen schneller, wir machen das ein kleines bisschen langsamer.
Genau umgekehrt.
Ah, genau umgekehrt. Alles klar. Wie hat es Ihnen gefallen?
Aber Sie haben sehr schön gespielt, ja. Sehr schön.
Und natürlich eine andere Version, weil Sie werden keine Oboistin da irgendwie.
Doch, die Oboen sind ja dabei, aber zu zweit. Also das ist hier sozusagen auf eine Oboe ein bisschen zurechtgeschnitten worden in der Version. Im Original gibt es zwei Oboen dabei und eine sehr schöne Aufnahme, die die da gemacht haben.
Das wird bei den Musikfestspielen jetzt angekündigt als ein Juwel der Berliner Operngeschichte. Wir fangen aber nochmal ganz kurz bei Adam und Eva an, weil nicht jedem sagt der Name Bononcini etwas. Wer war Bononcini?
Ja, Giovanni Bononcini war zu seiner Zeit ein wirklich sehr, sehr bekannter Musiker. Ist geboren in Modena 1670 und galt als Wunderkind auf dem Cello. Ein bisschen merkt man das auch, wenn man die Oper sich anguckt, dass der Großteil ist wirklich geschrieben für die Continuo-Instrumente und sehr von der Continuo-Linie. Es gibt wunderbare Opern, die nur vom Cello, Laute, Cembalo, manchmal noch das Fagott oder der Bass dazu begleitet werden, wo das gesamte Orchester dann nur die Ritornelle, also die Vor-, Nachspiel- und Zwischenspiele dazu spielt. Also man merkt schon, dass er vom Cello kommt, aber wie das damals üblich war, man spielte nicht nur ein Instrument, natürlich war er Cembalist und Geiger auch, war auch als solcher angestellt. Ist dann sehr jung, sehr erfolgreich gewesen, schon auch in der Kirchenmusik erstmal in Bologna, kam sehr jung nach Rom. Und dort hat sich sein Fokus verändert, weil er auf einen berühmten Librettisten gestoßen ist oder sich mit ihm befreundet hat, Silvio Stampiglia. Und der hat ihn sozusagen zur Oper gebracht, sodass er dann einer der bedeutendsten Opernkomponisten seiner Zeit wurde. Eigentlich hat er vorher Kantaten geschrieben oder auch immer weiter. Also und um diese Kantaten gab es auch immer einen Streit, wer ist eigentlich der Beste der Komponisten zu dieser Zeit. Und er ist so ein richtiger Europäer. Also er ist dann von Rom nach Wien gegangen und für 2 Jahre war er hier in Berlin, wo auch diese Oper entstand, 1702, 1703, hier bei Sophie Charlotte mit Ariosti, die war auch hier, muss wunderbar gesungen haben. Es gibt einen Bericht.
Und singen konnte er auch noch.
Wie er ein Duett mit Ariosti zusammen singt, da gibt es auch ein Gemälde dazu. Und später ist er nach London gerufen worden, hat dort mit Händel zusammengearbeitet. Es gab da so einen Wettstreit zwischen den beiden auch und das Publikum durfte ein bisschen entscheiden, wen sie mehr mag. Er ist nach Lissabon, Paris, zum Schluss wieder nach Wien gekommen. Also wirklich ein zu seiner Zeit gefragter Musiker.
Und extrem weit gereist.
Extrem weit gereist. Und man denkt manchmal so, dieses Europäische sei eine moderne Sache von heute. Ist das überhaupt nicht.
Absolut nicht.
Also wir sind vielleicht manchmal sogar rückständig, wenn wir unsere Grenzen wieder so fest hochziehen. Also die waren unterwegs und hatten Austausch. Und ich meine, das war ja schwierig. Die mussten diese Sprachen alle sprechen. Es gab keine Sprachkurse, die man sich bei Kopfhörer auf der Reise dann irgendwie zuziehen konnte. Also die waren sehr viel internationaler unterwegs, das muss man sagen.
Wie gesagt, ein Juwel der Berliner Operngeschichte. Sie haben es gerade gesagt, diese Oper hatte hier für Berlin geschrieben. Wie war das hier in seiner Berliner Zeit? Was hat er sonst gemacht am Hof von Sophie Charlotte?
Sophie Charlotte galt ja als eine sehr, sehr musikalische Königin und auch nicht nur das, sie war ja philosophisch, wissenschaftlich extrem interessiert. Man sagt, dass sie selber Cembalo in den Opernaufführungen am Cembalo gesessen habe, so vom Cembalo sogar ausgeleitet hat. Er hat hier, also so ganz genau weiß man natürlich nie, was dann, wie das dann hier sich abgespielt hat. Er hat für Berlin 1703 oder vielleicht sogar schon 1702 diese Ovid'sche Geschichte von Cefalo e Procri oder Procride, wie sie in unserer Fassung heißt, vertont. Und das Ganze ist eigentlich gar keine Oper. Es ist bezeichnet als Pastorale in einem Akt. Das hat auch den Vorteil, dass das für die Aufführung an viel mehr Orten möglich ist, wenn man das jetzt nicht als große Oper anlegt, weil auch die Erwartungshaltung des Publikums
ist überschaubarer. Ne? Ja.
Es ist überschaubarer. Es gibt 5 Sänger, kein Chor. Es gibt ein Orchester, dessen Größe auch überschaubar ist. Und es ist an vielen sozusagen adaptierbar für viele Orte, so wie wir das ja jetzt auch machen. Wir sind ja jetzt in diesem Jahr in diesem wunderschönen Orangerieschloss. Und jetzt also zu den Proben dorthin zu gehen, es ist einfach eine Idylle, wenn man da ist. Man ist zwar eine weite Reise, wenn man von Pankow kommt, aber dann kommt man an einen der schönsten Orte der Welt, da, wenn man dort in diesem Park, diesem Linnäischen Park ist und dieses Riesenschloss. Und es ist natürlich, diese Orangerie ist ein unglaublich langer Raum, gar nicht breit, aber sehr, sehr lang. Eine Riesenherausforderung für den Regisseur. Wie stelle ich dieses Stück in diesen Raum?
Ja, da wollte ich später drauf kommen, aber sprechen wir da ruhig gleich mal drüber. Das ist Michiel Dijkhammer, der ist ja bekannt für seine ganz fantasievollen Inszenierungen, hat auch schon mehrere Preise dafür bekommen. Was macht er denn draus? Ich stelle mir das auch akustisch
Michiel Dijkhammer, der hat, wir haben lange überlegt und er hat lange überlegt, vor allen Dingen, wie macht man das? Und die Bühne ist jetzt in der Mitte, das Publikum sitzt rechts und links davon. Also man spielt sozusagen in beide Richtungen. Da der Mensch ja aber so gebaut ist, dass er eine Vorderseite und eine Rückseite hat, muss man sehen, dass man dem einen Publikum nicht nur seine Rückseite präsentiert. Also es und er hat eine Bühne gebaut, die ist quasi quadratisch und innerhalb der Bühne sitzt das Orchester. Also die Bühne ist um das Orchester herum. Aber er hat es so inszeniert, dass der ganze Raum mit eingebunden wird. Die Sänger sind manchmal extrem weit auch von uns weg, so von beiden Seiten. Es gibt eine wunderschöne Arie. Vielleicht kommen wir zum Stoff auch noch, ich weiß
natürlich
nicht. Das erzähle ich jetzt schon mal. Es kommen nicht nur die Götter vor, sondern auch Zephyro, der Wind, der milde, erfrischende Wind. Und das ist eigentlich eine Arie für eine Sopranistin. Wir haben das für 2 Sopranistinnen aufgeteilt, die dann von beiden Seiten sich das sozusagen zuwinken. Es ist eine Herausforderung, akustisch das zu meistern, dann zusammen zu sein, wenn die Sänger 40 Meter oder so, wahrscheinlich ist es viel mehr, auseinander.
Das ist für Sie als musikalischen Leiter, Sie müssen permanent Leute einfangen in irgendeiner Form.
Ja,
oder?
Aber das macht dann auch Spaß und so ein Echo muss ja auch nicht immer 100% zusammen sein. Aber da nutzt er diesen ganzen Raum sowohl szenisch wie akustisch und das ist wirklich sehr genial gemacht von ihm, weil es eine Riesenherausforderung, wie nutze ich so einen Raum und ziehe das Publikum mit ein und dass auch alle etwas sehen und nicht zu weit vom Geschehen weg sind.
Und das Ganze eben ohne diese Opernmaschinerie, die man zum Beispiel im Schlosstheater hat, wo das ja alles ein bisschen fester vorgegeben ist, wie ich sowas inszeniere.
Und dann die strengen Vorgaben der Stiftung Schlösser und Gärten, wo man ja keine Säule berühren darf.
Nein, um Gottes Willen bloß nicht, das auf gar keinen Fall. Also insofern ist es eine Herausforderung, aber auch extrem spannend und man kann die Fantasie auch frei spielen lassen als Regisseur. Bin ich gespannt, wie es dann aussieht. Es wird bunt, vermute ich mal, oder?
Ja, aber auch jetzt nicht. Er hat das sehr dezent gemacht. Es ist eine Pastorale. Wir sind im ländlichen Raum. Es gibt Naturrasen, es gibt auch Tiergeräusche, es gibt auch Tierkostüme. Das Orchester ist szenisch zum Teil mit eingebunden. Unsere Oboisten und Flötisten machen das ganz fantastisch. Sie sind dann mit auf der Bühne dabei.
Und die Solistinnen und Solisten, von denen hängt ja so eine Opernproduktion auch immer ganz
entscheidend. Das ist ein richtiger Glücksgriff. Das ist so ein tolles Sängerensemble, ein junges Sängerensemble mit einer Prokrete zum Hinschmelzen, Jiayu Jin. Unglaublich wunderbare Sopranistin und ihr Partner Cefalo, der ukrainische Countertenor Yuri Menenko, mit einer warmen, vollen, großen, aber auch extrem virtuosen Stimme, ein riesen Umfang. Er muss manchmal sehr, sehr tief singen. Und auch die anderen Darsteller sind Aurora mit Chloe Morgan und Anita Rosati macht die. Was ist sie? Die Botin der Artemis, der Cynthia. Und ein junger Bass, der den Meeresgott Titone macht Jonathan Arias. Also ein ganz tolles Sängerensemble, auch sehr spielfreudig und es ist wirklich eine sehr schöne Atmosphäre, auch so jetzt mit dem Orchester zusammen. Macht wirklich Spaß.
Sie hören schon, Bernhard Fork gerät ins Schwärmen, schon vor der Premiere. Spielfreudig, das ist genau der Punkt. Was spielen die denn da? Haben Sie eine kurze Zusammenfassung? Worum geht es denn eigentlich in dieser Geschichte, in dieser Pastorale?
Na, es beruht auf einer Geschichte der Metamorphosen und da gibt es natürlich, wie das immer so ist in diesen Mythologien, gibt es natürlich auch verschiedene Varianten. Kurz gesagt, Cephalo ist ein Jäger, der mit Prokrite zusammen ist, seine Frau, seine Geliebte. Eigentlich ist alles wunderbar. Prokrite ist sogar so ein bisschen höhere Abstammung. Aber die Götter kommen dazu und bringen alles durcheinander, wie das so ist. Aurora verliebt sich in Cephalo, der lehnt sie aber ab. Sie bringt ihn aber dazu, wenigstens die Treue seiner Frau auf die Probe zu stellen, indem er sich verkleidet als jemand anders und das tatsächlich schafft, Prokrite für sich zu gewinnen. Als sie das entdeckt, ist sie so entsetzt über sich, dass die Beziehungen auseinandergehen eigentlich, aber sie schaffen es wieder zusammenzukommen und sie kriegt Unterstützung von Artemis, indem sie nämlich einen Pfeil über Artemice, also Artemis kommt selbst nicht vor, aber die Botin bringt ihr einen Pfeil, der immer tödlich trifft und diesen Pfeil gibt sie ihrem geliebten Cephalo, der aber wie das dann so ist, diesen Pfeil irgendwie, weil er im Gebüsch das Wild vermutet, da aber die Prokrete seine Frau ist, die seine Treue prüfen will, sie trifft. Und eigentlich stirbt sie, aber dann kommt der Geliebte, der Aurora, der Meeresgott, die Aurora steigt ja jeden Morgen aus dem Meer hervor, der natürlich auch eifersüchtig ist auf das, was da seine, die Morgenröte Göttin da veranstaltet. Und der bringt sie ins Leben zurück, indem er das Meereswasser mit ihrem Blut ihr das Leben wieder zurückgibt. Und dummerweise ist die Lösung dann aber auch nicht ideal, weil er macht Prokrite zur Göttin und Cephalo zum Halbgott. Das heißt, die kommen eigentlich auch nicht zusammen. Also im Grunde haben die Götter unter dem Hinweis, irgendwie was gut machen zu wollen, eigentlich im Grunde machen sie alles kaputt. Ein bisschen. Also es gibt ein Happy End, ohne dass es ein Happy End ist. Eigentlich ist es kein Happy End. Und das Ganze ist komponiert mit natürlich sehr, sehr verschiedenen affektgeladenen Arien. Es gibt Rache, eine Vendetta-Arie der Aurora. Es gibt sehr lyrische Arien des Cephalo, der immer klagt und in seiner Rolle nicht klarkommt. Er ist auch in dem Käfig der Aurora gefangen, aber er hat auch eine Arie, wo er ausbricht. Und Prokrite hat so, wenn sie am Schluss stirbt, schafft sie es noch, eine Arie zu singen. Schöner kann man sich eigentlich Musik nicht vorstellen. Und dann gibt es sehr schnell danach dieses Happy End. Das ist auch gut. Das ist dann, man hat den Tief, also die Größe erreicht, dann muss es irgendwie schnell auch ein Ende finden. Das Ganze ist gar nicht lang. Zwei Stunden, genau. Es ist in einem Akt komponiert. Wir haben es trotzdem in zwei Akte geteilt. Mhm. Das geht auch sehr gut, weil der erste Teil endet mit einem Duett und der zweite Teil endet auch mit einem Duett. Wir haben ein bisschen noch Tanzmusik dazu gemacht, weil früher gab es da Tänze, aber die Musik ist nicht erhalten. Da haben wir von Bononcini von anderen Werken dazu aufgefüllt sozusagen.
Also Sie hören schon, unbedingt hingehen. Das klingt nach einem ganz, ganz großen, schönen Abend. Sie haben vorhin gesagt, es gab eine Zeit lang so ein bisschen den Wettstreit zwischen Bononcini und Händel. Also dass es immer hieß, wer ist besser, Bach oder Händel, das kennen wir ja. Aber Bononcini und Händel, das hören jetzt wahrscheinlich viele zum ersten Mal. Wir hören gleich noch was mit der Akademie unter Ihrer Leitung von Händel. Sagen Sie doch mal, wo ist denn der Unterschied zwischen Bononcini und Händel? Was unterscheidet die beiden?
Ich würde sagen, Händel ist, das Ganze ist größer angelegt, also so für größere Räume und das Ganze ist ein bisschen auch in der Form bombastischer Größe. Bononcini ist für mich zarter, intimer, für die Sänger geschmeidiger geschrieben, also nicht so viel auf Außenwirkung. Ich glaube, Händel wäre heute, wenn es damals die Charts gegeben hätte, wäre Händel permanent da irgendwie vorne mit gewesen, weil das ist irgendwie so angelegt, aber deshalb es fällt mir schwer zu sagen, was ich besser finde, weil dieser Rahmen, den Bononcini schafft, mir schon auch sehr, sehr lieb ist. Und angeblich ist in diesem Wettstreit, den es dort In England gab, hätte Händel gewonnen, aber es gibt ein Gedicht von einem Zeitgenossen, das endet mit Didel dumm, Didel dei. Am Ende sind sie doch beide, jeder hat seine Stärken und er will sich nicht entscheiden, wer der Bessere ist.
Also wir konstatieren mal, Händel wäre heute Uber Arena und Budancini ist im Orangerie-Schloss.
Ja, genau,
und
so genau.
Sehr, sehr gut untergebracht.
Sehr gut, ja. Genau.
Haben Sie herzlichen Dank fürs Kommen und fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.